Good evening.
Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der Veranstaltung heute Abend. Das European Institute richtet das aus und das Dahrendorf Forum, das ist ein Projekt vom Think Tank LSE Ideas. Der Vortrag wurde möglich gemacht durch die Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung, vor allem in enger Zusammenarbeit mit dem Londoner Direktor Felix Dane. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass er ein ehemaliger Student der LSE ist, wo er einen Master gemacht hat in European Studies. Ich bin Erik Neumeier. Ich bin der Pro-Director Faculty Development hier an der LSE und ich moderiere heute Abend die Veranstaltung. Es ist mir eine besonders große Ehre, dass ich endlich eine Rednerin vorstellen kann, die wie ich in Saarbrücken studiert hat. Frau Annegret Kamp-Karrenbauer oder AKK, wie sie auch genannt wird, wurde in Völklingen geboren, an der Saar, im Saarland, Bundesland Saarland. Und nur als zusätzliche Bemerkung, wenn Sie mal in die Region kommen, sollten Sie sich die Völklinger Hütte angucken. Ein Stahlwerk, ein Weltindustrieerbe, absolut toll. AKK war die Ministerpräsidentin vom Saarland und zwar zwischen 2011 und 2018. Danach hat sie eine hervorgehobene Rolle auf der Bundesebene übernommen und war erst Generalsekretärin und später, jetzt ist sie Vorsitzende der CDU. Ursula von der Leyen ist auch ehemalige Studentin der LSE und als sie Kommissionspräsidentin wurde, hat Annegret Kamp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin übernommen. Frau von der Leyen hat letzte Woche hier einen Vortrag gehalten über die Zukunft der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU und da gab es eine große Pressereaktion auch. Hier und in Deutschland. Und deshalb kommt es sehr gelegen, dass heute Abend Frau Annegret Kamp-Karrenbauer vorträgt über Frieden sichern in einer vernetzten Welt auf dem Weg hin zu einer vertieften deutsch-britischen Beziehung. Also es geht weiter. Wie wird diese Beziehung in Zukunft aussehen nach dem Brexit? Und jetzt liegt der Fokus eben mehr auf der deutsch-britischen Beziehung. Wie Frau von der Leyen habe auch ich mich in dieses Land verliebt, als ich hier 93, 94 als Student hinkam. Und ich hoffe sehr, dass die EU kreativ und flexibel sein kann bei den Verhandlungen mit Großbritannien. Deutschland hat dabei auch eine wichtige Stimme. Sie werden darauf gleich nochmal zurückkommen. Annegret wird 25 Minuten sprechen. Danach haben Sie die Gelegenheit für Fragen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und als Podcast zur Verfügung gestellt. Ich bitte Sie jetzt, Ihre Telefone stumm zu stellen. Wenn Sie tweeten möchten, ist der Hashtag Na, wo ist er denn? Einer von denen. Hier auf der Folie LSE Germany. Das ist der Hashtag. Also ohne weitere Umstände möchte ich Sie jetzt bitten, unsere Gastrednerin mit einer Runde Applaus zu begrüßen.
Sehr geehrter Herr Professor Neumeier, meine sehr geehrten Professorinnen und Professoren, Exzellenzen, meine Damen und Herren, vor allen Dingen aber liebe Studentinnen und Studenten. Für mich ist dies ein besonderer Tag. Es ist nicht mein erster Besuch in London, aber es ist mein erster Besuch als deutsche Verteidigungsministerin hier. Und ich freue mich, dass ich auch die Gelegenheit habe, heute zu Ihnen zu sprechen, vor allen Dingen im Anschluss mit Ihnen diskutieren zu können. Denn Sie verkörpern die Zukunft. So steht es ja auch an der Wand geschrieben, Shape the Future, LSE. 2030. Und Sie verkörpern die Zukunft nicht nur dieser Universität, Sie verkörpern die Zukunft Ihrer Heimatländer, aber auch die Idee der Europäischen Union. Und das tun Sie aufgrund Ihres Alters. Das ist zuerst einmal ein biologischer Vorteil, von dem ich Ihnen sagen kann, er wird von Tag zu Tag weniger. Sie tun es aufgrund Ihrer Herkunft aus so vielen verschiedenen Ländern. Oder weil viele von Ihnen bald verantwortungsvolle Positionen übernehmen werden. Sie verkörpern die Zukunft der europäischen Idee aber vor allem, weil sie hier an einer der renommiertesten akademischen Einrichtungen der Welt studieren, forschen und arbeiten. Und ich hoffe sehr, dass wir im Zuge des Brexits zu Vereinbarungen kommen, die das auch noch vielen anderen Europäerinnen und Europäern möglich macht. Diese Einrichtung, an der Sie hier arbeiten, diese Einrichtung ist untrennbar verbunden mit einer Haltung. Eine Haltung, die aus der langen Tradition der Aufklärung und des Liberalismus schöpft. Wie auch immer man bestimmen will, was wir den Westen nennen, was wir Europa nennen, was wir Britannien nennen, ohne die Ideen der Aufklärung und des Liberalismus kann es nicht gelingen. Und diese Tradition lehrt uns, dass wahre Freiheit weder Abschottung noch Beliebigkeit bedeutet. Wahre Freiheit bedeutet Offenheit, Austausch, Miteinander auf dem festen Boden individueller Eigenverantwortung. Das gilt auch in der internationalen Politik. Die Verbindung von nationaler Verantwortung und internationaler Zusammenarbeit ist ein Schlüssel für viele Probleme, die uns heute herausfordern. Sowohl die gegenwärtig politischen Verantwortlichen als auch die nächste Generation, für die Sie hier heute anwesend sind. Ich will das gleich konkreter ausführen, aber gestatten Sie mir noch einen Moment, über das Grundsätzliche nachzudenken. Einer der berühmtesten Lehrer dieser Universität war Karl Popper. In seinem Leben und Denken spiegelt sich, was Europäer im 20. Jahrhundert erfahren und gelernt haben, oder zumindest gelernt haben sollten. Seine Familie assimilierte österreichische Juden mit Wurzeln in Ungarn und Schlesien, wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Popper floh nach Neuseeland und kehrte erst Ende des Krieges nach Europa zurück, hierher nach London. In dieser Zeit entstand sein bedeutendstes gesellschaftsphilosophisches Buch, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Darin zeigte er, wie Nationalsozialismus, Kommunismus und andere antidemokratische Ideologien zwangsläufig zu Gewalt und Unterdrückung führen. Dass geglücktes menschliches Miteinander eine offene Gesellschaft erfordert, in der jeder den anderen in seiner Individualität respektiert und zugleich alle auf einem festen Fundament unveräußerlicher Prinzipien stehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Grundüberzeugung verbindet uns in Europa, verbindet uns als Briten und Deutsche. Sie ist es, die uns zu Europäern macht. Und sie berührt den Kern der entscheidenden Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir in unserer offenen Gesellschaft oder in unseren offenen Gesellschaften, wie schaffen wir es, uns gegen den Druck zu behaupten? Den Druck, der von außen wie von innen auf diese offene Gesellschaft ausgeübt wird. Sie alle sind sich der strategischen Lage akut bewusst. Die liberale Demokratie wird von autoritären Modellen bedrängt. In der internationalen Politik durch Großmächte wie China, durch regionale Großmächte wie Russland und sicherlich weltweit in ganz unterschiedlichen Staaten durch Terrororganisationen und Terrorsekten wie den sogenannten Islamischen Staat, gegen den wir ja gerade gemeinsam in einer internationalen Koalition im Irak und in der Region kämpfen. Und in der Innenpolitik zahlreicher Staaten, auch in Deutschland, herrscht ein massiver Druck von Populisten, sowohl von links wie von rechts, die Verwirrung, die Unsicherheit, ja auch die Unzufriedenheit, zum Teil auch die berechtigte Unzufriedenheit mit dem sogenannten etablierten System, für ihre eigene Zwecke nutzen. Und um dem zu begegnen, müssen wir die Versprechen der offenen Gesellschaft auch in diesem Jahrhundert einlösen, wieder neu einlösen. Wir müssen diese offene Gesellschaft für die Bürgerinnen und Bürger wieder erlebbar und vor allen Dingen positiv erlebbar machen. Das Versprechen auf Gerechtigkeit und Fairness, das Versprechen auf Nachhaltigkeit, das Versprechen, dass die repräsentative Demokratie dem Gemeinwohl dient und Probleme lösen kann, dass sie das selbstbestimmte Leben erleichtert, das Versprechen, dass jeder, der sich anstrengt, auch wirklich etwas davon hat, seine Familie gut versorgen kann und seine Kinder in Sicherheit groß werden lassen kann. Eine offene Gesellschaft, die solche Versprechen hält, die braucht den Wettstreit mit anderen Ideen nicht zu fürchten. Wie wir in diesem Wettstreit bestehen, liegt also ganz wesentlich in unserer eigenen Hand. Und ich bin optimistisch, obwohl ich um die Schwierigkeiten weiß, weil ich genauso um unsere Kraft weiß, nicht nur ökonomisch oder militärisch, sondern vor allen Dingen um die Kraft, die aus unserer Vielfalt und uneingeschränkten Kreativität erwächst. Wir müssen aber den Mut haben, diese Kraft auch zu zeigen und zu handeln, loszulegen. Denn nur wenn wir Neues wagen, werden wir das Bewährte erhalten können. Hört sich so einfach an und schon tausendmal gesagt und gehört und ist doch so schwer umzusetzen. Ganz im Sinne Poppers, der geschrieben hat, dass nur die Freiheit die Sicherheit sichern kann. Und das sage ich auch und gerade als Verteidigungsministerin. Denn in einer Zeit der Ungewissheit und des rapiden, tiefgreifenden Wandels ist es die Rückbesinnung auf unser geistiges Erbe, auf die Tradition von Aufklärung, Verantwortung und Freiheit, die Gemeinsamkeit stiftet und die Orientierung schafft. Orientierung für konkretes politisches Handeln. Wenn ich heute als Verteidigungsministerin, aber auch als Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands hier zu Besuch in Großbritannien sein darf, dann weiß ich, Brexit hin oder her, ich bin zu Besuch bei Freunden. Das spüre ich in all meinen Gesprächen, die ich heute schon geführt habe, vor allen Dingen auch in dem Gespräch mit meinem Kollegen Ben Wallace. Ich weiß und ich spüre aber auch, dass es auf unsere beiden Länder in dieser Zeit in einer besonderen Weise ankommt. Eben weil wir auf einem gemeinsamen Fundament stehen, weil wir den gleichen Herausforderungen gegenüberstehen und weil wir starke Länder sind, weil andere auf uns schauen, ob wir es verstehen, unsere Kraft richtig einzusetzen. Ich will nicht darum herumreden, den Brexit empfinde ich nach wie vor als ein Unglück. Er schadet Großbritannien und er schadet ganz sicher Europa und nicht zuletzt auch Deutschland, weil er auseinanderreißt, was zusammengewachsen ist, weil er viel Kraft verschlingt, die wir viel besser hätten an anderen Stellen einsetzen können. Aber auch wenn die Briten die EU verlassen, werden sie in den Deutschen immer Freunde haben, vielleicht mit Ausnahme, wenn es um den Fußball geht. Aber das ist dann auch okay. Der Brexit ist nicht das Ende der Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Europa und schon gar nicht das Ende der Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Deutschland, sondern der Beginn einer neuen Intensität. Meine Vorgängerin Ursula von der Leyen hat das hier an dieser Stelle vergangene Woche so ausgedrückt. Old friends, new beginnings. Darum geht es, die Chancen zu sehen, die in der neuen Lage bestehen und diese Chancen zu ergreifen. Da sind unsere beiden Länder jetzt aufgefordert. Deutsche und Briten schätzen die Zusammenarbeit unserer Nationen. Den unaufgeregten, verlässlichen, ja geradezu selbstverständlichen Stil dieser besonderen Partnerschaft. Aber ein großer Teil unserer Kooperation war in den Gremien und etablierten Prozessen der EU geordnet und manchmal oder zum Schluss auch allzu häufig blockiert. Diese Zusammenarbeit also können und müssen wir jetzt neu denken und neu machen. Und ja, die Details der zukünftigen Regelung zwischen der EU und Großbritannien werden uns allen noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten. denn keiner kann da nur Rosinen picken und es wird ganz sicherlich harte Debatten und schmerzhafte Kompromisse geben. Im Übrigen auch harte Debatten innerhalb der europäischen Staaten, wie weit man den britischen Forderungen entgegenkommt oder nicht. Schon die bisherige Brexit-Strette hat dazu ja ein gutes Beispiel gegeben. Aber die Hand bleibt weiter ausgestreckt. Der britische Premierminister hat ja gesagt, wir Briten verlassen die EU, nicht Europa. Ich nehme ihn also beim Wort und hoffe, dass das so umgesetzt wird. Denn unsere europäischen Nationen verbindet mehr als die Zugehörigkeit zu Institutionen oder zu einer Institution. Uns verbinden gemeinsame Interessen und gemeinsame Werte, die sich in ganz konkreter Politik übersetzen. Wenn wir von der offenen Gesellschaft sprechen, dann heißt das, dass wir uns jeden Tag in jeder alltäglichen Situation gegen Hass und Gewalt wenden, gegen Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Oder zumindest uns jeden Tag dagegen wenden sollten. Da ziehen wir an einem Strang, das kann niemand für sich alleine. Wenn wir von unserem Wohlstand sprechen, dann heißt das, dass wir unseren Handel vertiefen und von Zöllen und Beschränkungen freihalten wollen. Deutschland ist nach den USA Großbritanniens wichtigster Handelspartner. Das muss auch ohne das schützende Dach der Europäischen Union so bleiben. Aber auch da ziehen wir an einem Strang, auch das geht nicht alleine. Wenn wir von der Bewahrung der Schöpfung sprechen, dann heißt das, dass wir beim Klimaschutz ernst machen und ernst machen müssen. Und das gilt gerade für Deutschland als ein technologiestarkes Land, als ein industriell starkes Land, das natürlich in Sachen Klimawandel in einer ganz besonderen Art und Weise herausgefordert ist in der Frage, wie es die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren kann und trotzdem ein wirtschaftlich starkes, aber eben klimafreundliches oder am Ende des Prozesses klimaneutrales Land sein kann. Dass wir in klimaneutrale Technologien investieren und zum Beispiel Wert darauf legen, dass wir Stahl verwenden, bei dessen Produktion wenig oder gar kein CO2 freigesetzt wird. Dafür streiten wir gemeinsam, nicht jeder für sich alleine. Wenn wir davon sprechen, dass wir die Digitalisierung so gestalten wollen, dass sie das Leben der Menschen bereichert und nicht kontrolliert, dann heißt das auch, dass wir auf Sicherheitsstandards bestehen, die keine Unternehmen zulassen, die mit diesen Daten unverantwortlich umgehen. Auch da ziehen wir an einem Strang und jeder gemeinsam und nicht jeder für sich alleine. Und wenn wir von der unteilbaren Sicherheit Europas sprechen, dann heißt das, dass wir unseren Verbündeten helfen, ihre Grenzen zu schützen. Wir tun dies zum Beispiel in den baltischen Staaten durch Air Policing. Auch das ist etwas, wo wir eng mit Großbritannien zusammenarbeiten und das wird auch nach dem Brexit so bleiben. Dass wir die Annexion der Krim und die fortgesetzte Aggression im Osten der Ukraine nicht einfach hinnehmen. Dass der russische Staat nicht auf unserem Territorium missliebige Personen ermorden kann, ohne dass dies Konsequenzen hat. Auch das schaffen wir gemeinsam und nur gemeinsam und nicht jeder für sich. Und wenn wir auf friedliche Konfliktlösungen und die Befriedung der Krisen in Nordafrika und Nahost setzen, dann heißt das auch, dass wir die Gespräche mit Moskau nicht abreißen lassen können. Und auch diese Diplomatie gestalten wir gemeinsam und jeder bringt dazu ein, was er an besonderen Verbindungen und Fähigkeiten hat. Diese pragmatische Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern hat sich bewährt. Sie ist tief, sie ist manchmal nicht spektakulär, nicht sichtbar für die Öffentlichkeit, aber sie hat sich bewährt. Und jetzt gilt es, genau diesen Geist zu bewahren und neue gemeinsame Wege zu gehen. Und in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen wir mit gutem Beispiel voran. Mit dem Joint Vision Statement von 2018 haben wir die richtige Antwort auf das Brexit-Referendum gegeben. Darin skizzieren wir unsere Absicht, in allen Bereichen der Verteidigungspolitik noch enger und noch wirksamer zusammenzuarbeiten. Und unsere Soldatinnen und Soldaten leben jeden Tag vor, wie diese Kameradschaft funktioniert. An vielen Stellen in der Welt stehen Briten und Deutsche Schulter an Schulter für Freiheit und Frieden ein. In Afghanistan und im Kosovo, in Mali und in den baltischen Staaten, im Kampf gegen den Islamischen Staat, ebenso wie in der UN-Mission im Südsudan. Und gerade mit Blick auf die aktuelle Lage im Nahost zahlt sich unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit aus. Sie fußt zuerst einmal auf den gemeinsamen Interessen, und dieses Interesse heißt vor allen Dingen, dass der Islamische Staat und sein Terror nachhaltig bekämpft wird. Das, was wir zurzeit in dieser Region sehen, ist ein Islamischer Staat, der in der Fläche zurückgedrängt ist, aber der alles andere als endgültig besiegt ist. Und deswegen ist es von so großer Bedeutung, dass wir das, was wir erreicht haben, und das ist nicht wenig, dass wir dieses Erreichte nun auch absichern. Es darf keine Folge der Spannungen zwischen dem Iran und den USA sein, dass unser gemeinsamer Kampf gegen den IS nachlässt, dass der Islamische Staat wieder zu Kräften kommt. Und es wäre deshalb eine gute Idee, wenn sich die führenden Akteure der Counter-Daesh-Koalition bald zusammenfinden, um das weitere Vorgehen zu beschließen. Ich habe heute mit Ben Wallace darüber gesprochen, dass wir dies im Umfeld des nächsten Treffens der NATO in Brüssel oder im Umfeld und am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar tun könnten. Großbritannien und Deutschland kommt in diesem Format der 13 Framework Nations zentrale Verantwortung zu. Und diese Verantwortung nehmen wir gemeinsam an. Und wir sind gut vorbereitet, weil auch unsere bilaterale Zusammenarbeit fest etabliert ist. Das sehen wir zum Beispiel bei der gemeinsamen Ausbildung, die sich im Einsatz auszahlt. Jedes Jahr werden hunderte Soldatinnen und Soldaten aus Großbritannien und Deutschland im jeweiligen Gastland geschult. Dazu trägt auch die Stationierung britischer Truppen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg bei, der unser Verhältnis tief und positiv geprägt hat. Und ich bin froh, dass wir auch weiterhin mit dieser britischen Präsenz in Deutschland rechnen können. Und ich bin froh, dass wir auch weiterhin die gegenseitige Ausbildung auch unserer Soldatinnen und Soldaten und auch unserer militärischen Führungskräfte vornehmen. Denn es ist von einer entscheidenden Bedeutung in der täglichen und praktischen Arbeit, dass es ein gemeinsames Verständnis des Einsatzes gibt und die gemeinsame Ausbildung, das Erfahren, aus welcher Denkschule, aus welcher Tradition, mit welchen Ansätzen der jeweilige Partner kommt, erleichtert diese Zusammenarbeit und erleichtert den Dienst, den wir gemeinsam leisten. Heute, das haben Sie sicherlich gelesen, habe ich hier in London den Vertrag unterzeichnet, dass die internationalen Invictus Games versierter Soldatinnen und Soldaten 2022 in Deutschland in Düsseldorf stattfinden werden. Wir freuen uns sehr darüber, die Unterstützung in Deutschland für dieses Vorhaben ist enorm. Und auch das ist ein Beispiel für das vertrauensvolle Miteinander. Es ist aber mehr als nur die Entscheidung über die Durchführung eines Großevents in dem jeweils anderen Land. Es ist etwas, was sich in diesen Invictus Games spiegelt, was wir in den vergangenen Jahren von Großbritannien gelernt haben, nämlich der Umgang mit Menschen, die in den Einsatz gegangen sind und aus diesem Einsatz verletzt, körperlich oder seelisch verletzt zurückkommen. Das ist eine Erfahrung, die wir lange nicht gemacht haben, die aber in Großbritannien oder in anderen Staaten eine ganz andere Basis hat. Und wir haben von Anfang an die Initiative, die Stiftung der Invictus Games unterstützt, haben von Anfang an Soldatinnen und Soldaten teilnehmen lassen. Und wir haben, und das ist das Entscheidende, unglaublich viel seitdem gelernt und unser eigenes System zur Rehabilitation dieser verletzten Menschen, die aus dem Einsatz zurückkommen, immer ein Stück weiterentwickelt. Und es war heute interessant, auch in dem Gespräch mit Ben Wallace, dass er noch einmal dargelegt hat, auch aus der britischen Erfahrung, dass zum Beispiel bei posttraumatischen Belastungsstörungen, bei seelischen Verletzungen, schon alleine die Art und Weise, wie die Soldaten und Soldaten, die aus dem Einsatz zurückkommen, in ihrem jeweiligen Land, in der Nation aufgenommen werden, wie sie wieder willkommen geheißen werden, ob sie eine dauerhafte Unterstützung erfahren, ganz entscheidend über den Heilungsprozess entscheiden kann oder nicht. Wir sind hier sehr dankbar, dass wir diese Erfahrungen teilen können. Und wir sind genauso dankbar, und das ist eine große Verantwortung, die wir tragen, dass wir alles daran setzen, durch das kluge Überlegen, in welche Einsätze wir gehen, durch die Art und Weise der Ausbildung, aber auch durch die Art und Weise der Ausrüstung, dass wir alles dazu beitragen wollen, so wenig Menschen wie möglich dieser Gefahr und dieser Gefährdung auszusetzen. Und deswegen ist auch unsere Kooperation bei der Ausrüstung, sei es die Ausrüstung zum Schutz unserer Kräfte oder die Ausrüstung auch mit modernem Gerät, von einer ganz großen und entscheidenden Bedeutung. Dass wir heute mit dem A400M strategischen Lufttransport betreiben können, das ist unserem gemeinsamen Investment und unserer gemeinsamen Ingenieurkunst zu verdanken. Und als ich gestern Abend bei unseren Truppen in Erbil war, machte schon einen Unterschied, ob sie Männer und Frauen im Einsatz haben und wenn es dann zu Angriffen und zu Schlägen kommt, dass diese Männer und Frauen, und zwar nicht nur der Bundeswehr, sondern auch von anderen Staaten wissen, dass es in einem Nachbarland, im Stützpunkt in Jordanien, eben solche Lufttransporte gibt und Möglichkeiten gibt, um im Fall der Fälle die Leute da auch schnell wieder rausholen zu können. Das ist ein entscheidendes Asset. Das Gleiche, was ich für den A400M gesagt habe, gilt für den Eurofighter, hierzulande besser bekannt als Taifun. Und mir ist es wichtig, dass wir auch in Zukunft solche Projekte gemeinsam voranbringen können. Denn die Bedrohungslage, der wir uns ausgesetzt sehen, ist eine sich sehr stark verändernde, ist eine neue, ist eine hybride, ist eine, die mit Digitalisierung zusammenhängt, die im Cyberraum auf uns zukommt. Und auch hier ist es wichtig, dass wir uns austauschen, dass wir die Erfahrungen miteinander teilen, dass wir in gleiche Entwicklungen gehen. Das bedeutet für die Zukunft nach einem Brexit, dass Großbritannien von EU-Programmen nicht kategorisch ausgeschlossen wird, weil es keine vernünftige Drittstaatenregelung gibt. Über diese Drittstaatenregelung verhandeln wir gerade. Ich will ganz offen sagen, dass das keine einfache Diskussion auch mit anderen befreundeten europäischen Staaten ist, die eine etwas andere Sicht auf die Dinge haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir Großbritannien als einen aus meiner Sicht sogar privilegierten Partner und Drittstaat in diese Kooperationen aufnehmen müssen. Denn der Leitgedanke für alle Maßnahmen der Europäischen Union sollte sein, dass sie am Ende Europa stärker machen. Das gilt ganz besonders für die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich weiß, dass hier in Großbritannien immer viel Skepsis bestand, was die oder wahlweise betrachtet wir in Brüssel da so machen. Es ist an dieser Stelle eine sehr ambivalente Situation. Denn wenn Sie mit den Bürgerinnen und Bürgern in den unterschiedlichen europäischen Staaten darüber reden, was denn das Themenfeld wäre, bei dem es sich wirklich lohnt und Sinn macht, dass man europäisch zusammenarbeitet, dann erhalten Sie sehr, sehr häufig zur Antwort die gemeinsame Verteidigungs-, Außen- und Sicherheitspolitik, das gemeinsame Bilden von multinationalen Kontingenten, von gemeinsamer Ausrüstung. Das allerdings ist genau das Themenfeld, das in einer unmittelbaren Art und Weise und aus langer Tradition an den Kern auch von nationaler Souveränität rührt und was deshalb immer wieder zu ganz konkreten Umsetzungsproblemen führt, Und deswegen ist die Idee einer verstärkten, einer besseren gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik als Idee unumstritten, aber in der Umsetzung ein wirklich dickes Brett, das es zu bohren gilt. Und dass wir in der Vergangenheit auch immer dann erfolgreich bohren konnten, wenn wir dies in einer engen Partnerschaft mit Großbritannien getan haben. Denn gerade London hat uns immer daran erinnert, dass es nicht nur um Strukturen und Konzeptpapiere gehen kann, sondern dass am Ende militärische Fähigkeiten stehen müssen und der Wille, sie, wenn nötig, einzusetzen. Auch etwas, was wir in Deutschland so in dem Umfang, wie es vielleicht in Großbritannien der Fall ist, noch nicht gewöhnt sind. Und London hat uns immer daran erinnert, dass alle europäischen Nationen nur über ein Single Set of Forces verfügen, dass wir in der EU nicht verschwenderisch duplizieren dürfen, was wir in der NATO schon haben. Und ich will es ganz offen sagen, diese mahnende Stimme hat uns in den europäischen Debatten immer gut getan. Wir werden sie in der EU vermissen, aber wir werden sie weiterhin auch in der NATO brauchen, denn wir werden einen Prozess anstoßen, über die Zukunft der NATO weiter nachzudenken, mit Blick auf die neuen Herausforderungen, aber auch mit Blick auf die Diskussion, wie sie der französische Präsident losgetreten hat, über die Frage, ob denn eine eigenständigere und eine bessere französische, europäische Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine Alternative zur NATO ist, etwas Eigenständiges, während wir, und das ist die Auffassung, die wir mit Großbritannien teilen, der Meinung sind, es kann nur darum gehen, die europäische Säule innerhalb der NATO, die Fähigkeit zu handeln, die Ability to Act zu stärken. Denn wenn wir auf der einen Seite sehen, und zwar nicht erst seit der jetzigen US-Administration, dass es schon seit längerem die politische Diskussion in den Vereinigten Staaten gibt, wie denn weltweit gesehen das weitere strategische Vorgehen der Vereinigten Staaten ist, dann können wir nicht per se darauf setzen, dass unsere Interessen in Zukunft immer auch in dem Maße, wie das in der Vergangenheit war, von den Vereinigten Staaten wahrgenommen werden. Wir müssen aber gleichsam sehr nüchtern sehen, dass wir heute in vielen Bereichen von diesen Fähigkeiten existenziell abhängen. Und wenn wir das ändern wollen, Ben Wallace hat gestern davon gesprochen, dann geht das nur aus meiner Sicht in einer verbesserten europäischen Zusammenarbeit, vor allen Dingen innerhalb der NATO. Ich sehe Deutschland also in der Verantwortung, in Zukunft immer stärker darauf zu drängen, dass die Initiativen der Europäischen Union, wie beispielsweise PESCO, einen echten Mehrwert erzeugen. Das heißt, ein Mehr an sicherheitspolitischer und militärischer Handlungsfähigkeit für Europa. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Stärkung der EU, ich habe das eben gesagt, immer gleichzeitig als Stärkung der NATO gedacht wird. Das transatlantische Bündnis bleibt die Grundlage der Sicherheit Europas. Und die NATO und die verlässliche Bindung an die Vereinigten Staaten ist aus meiner Sicht unverzichtbar, auch für die zukünftige Verteidigung Europas. Deswegen ist es so wichtig, dass Deutschland und Großbritannien weiterhin mit großem Engagement in der NATO wirken. Zum Beispiel als Rahmennationen im von Deutschland eingebrachten Framework Nations Konzept mit dem Ziel, einsatzfähige multinationale Großverbände aufzustellen. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass wir gerade nach dem Brexit über die NATO hinaus Formate brauchen, in denen sich Deutschland und Großbritannien effektiv über europäische Sicherheit austauschen können. Aus meiner Sicht hat sich das E3-Format unserer beider Länder mit Frankreich außerordentlich gut bewährt. Es ist ein Format, das entstanden ist im Umgang mit dem JCPOA und ein Format, das sich auch bewiesen hat im Umgang mit der Situation in Libyen. Und wenn wir jetzt durchaus berechtigt Hoffnung haben, dass am Wochenende tatsächlich eine Libyen-Konferenz in Fortsetzung des Berliner Prozesses in Berlin stattfindet, dann ist das auch das Ergebnis von guter und effektiver Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien an dieser Stelle. Wir haben es in den Verhandlungen, ich habe das eben gesagt, um das iranische Nuklearprogramm entwickelt und seitdem immer wieder aufgerufen. Nicht nur jetzt bei Libyen, sondern zum Beispiel auch, um nach dem türkischen Einmarsch in Syrien neue Ansätze für den Schutz der Bevölkerung und die sichere und selbstbestimmte Rückkehr der Geflüchteten zu diskutieren. Auch in der aktuellen Lage im Irak und mit Blick auf die Fortsetzung des Kampfes gegen den IS leistet das E3-Format gute Dienste. Da geht es eben nicht um bürokratische Regeln oder die Ausgrenzung von Stakeholdern, sondern um die pragmatische Lösung von Problemen. Deswegen sehe ich persönlich das E3-Format zukünftig als ein wichtiges Scharnier zwischen der Gedankenwelt der Europäischen Union und der NATO. Darin steckt mehr als nur ein weiteres Format. Darin steckt die Grundüberzeugung, dass diese Verknüpfung uns gemeinsam stark und stärker macht. Jeder von uns für sich ist stark, frei und souverän. Frei und souverän bleiben wir, aber noch stärker werden wir, wenn wir mehr Berührungspunkte miteinander schaffen. Wenn Menschen verschiedener nationaler Erfahrungen miteinander an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. So wie unsere Soldaten in Ausbildung und Einsatz. So wie hier, Sie hier an dieser Universität. So wünsche ich mir, dass Briten und Deutsche ihre Kräfte bündeln und dadurch auch für die nächste Generation Europas Freiheit und Wohlstand sichern. Ganz im Sinne von Karl Popper. Herzlichen Dank.
Thank you very much.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben ein klares Bekenntnis gehört zu mehr und vertiefter Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland und anderen europäischen Partnern, basierend auf gemeinsamen Werten und Interessen. Ich möchte jetzt die Diskussion für Fragen eröffnen. Wahrscheinlich werde ich immer drei Fragen auf einmal behandeln. Also bitte heben Sie Ihre Hand, wenn Sie eine Frage stellen wollen. Ich rufe Sie dann vielleicht auf. Und auch von oben werde ich Fragen nehmen. Wir fangen da unten an und dann eine von da hinten und hier hinten. Bitte warten Sie, bis Sie das Mikro haben. Vielen Dank für den inspirierenden Vortrag. Meine Frage ist wie folgt. Können Sie angesichts der wirtschaftlichen Schwächen sehen, könnte man da vielleicht flexibler sein, damit der Brexit-Deal auch vor 2021 möglich wird? Flexibler bei den Verhandlungen. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Anna Sakunogiani, ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin. Erich Oppold.
Wie war Ihre Begegnung mit Prinz Harry heute Nachmittag?
Oh. All right. Yes, please.
Die Beziehung mit Ihrem Freund Ben Wallace und was Sie gemeinsam über Konnektivität, Sicherheit und G5-Verbindungen, insbesondere bezüglich Huawei und darf man Huawei benutzen und wenn so, wo? Eine Frage von Freundschaft, Konnektivität und Partnerschaft. Danke sehr.
Okay, so I think we had a question on...
Gut, eine Frage zu den Brexit-Verhandlungen. Ich glaube, die unvermeidliche Frage über Prinz Harry. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie interessieren sich vor allem für Huawei und Cybersicherheit und was dabei besprochen wurde mit dem Amtskollegen.
Huawei beginnen, das ist eine Herausforderung, die wir alle miteinander teilen. Wir erleben zum Beispiel in Frankreich gerade, dass eine ganze Reihe von Städten und Gemeinden Verträge mit Huawei abgeschlossen hat, werden andere Städte und Gemeinden eine Zusammenarbeit kategorisch ausschließen, was das Handling für den französischen Staat sehr schwierig macht. Es ist eine Frage auch der internationalen Zusammenarbeit, wenn Sie die Frage, ob Sie Huawei zulassen oder nicht, daran knüpfen, inwieweit Sie Informationen miteinander austauschen, kann das internationale Zusammenarbeit natürlich massiv beeinträchtigen. Die Diskussion in Deutschland ist eine sehr offen und auch sehr intensiv geführte. Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass wir einzelne Unternehmen nicht von vornherein ausschließen sollten, sondern dass wir Sicherheitsstandards definieren und die Frage, ob diese Sicherheitsstandards dann eingehalten und vor allen Dingen auch garantiert werden können, entscheidet über die Frage, ob man an der Ausschreibung teilnehmen kann und am Ende des Tages auch zusammen mit anderen Kriterien an diese Ausschreibung auch gewinnen kann. Und mein Eindruck der bisherigen Gespräche auch mit Ben Wallace war, dass wir uns in dieser grundsätzlichen Haltung eher näher beieinander sind, als wir zum Beispiel die Position etwa des amerikanischen Präsidenten an dieser Stelle teilen. Was das Thema Brexit-Deal anbelangt, so sehr ich den Brexit bedauere, so positiv ist es zuerst einmal, dass wir jetzt Klarheit haben, eine klare Entscheidung. Und ich glaube, dass es für alle Beteiligten natürlich von Vorteil wäre, wenn wir so schnell wie möglich den Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit in Form eines verabredeten Deals dann auch verhandelt und verabschiedet hätten. Ich glaube, dass es viele Bereiche gibt, wo die Fragen auch mit Blick auf die Vorverhandlungen gar nicht so schwierig sind. Die Hauptproblematik steckt natürlich in der wirtschaftlichen Seite und steckt insbesondere auch in der Frage etwa von Handelsbeziehungen und auf diesem Feld. Und ich hoffe sehr, und das wird sicherlich auch eine Aufgabe sein, die auf Deutschland in unserer Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres zukommt, im Übrigen zusammen mit der mittelfristigen finanziellen Vorausschau, zusammen mit der Frage, wie setzen wir den Green Deal um, also einige Herausforderungen, dass wir alles daran setzen werden, dass wir diese Entscheidung schnell treffen können, aber diese Entscheidungen müssen in der Substanz auch richtig sein. Und sie müssen am Ende des Tages eben auch dem Prinzip gerecht werden, dass man, wenn man eine Gemeinschaft wie die Europäische Union als Mitglied verlässt, eben nicht in einem Zustand bleiben kann, dass man weiterhin alle Vorteile für sich in Anspruch nehmen kann, aber die Verpflichtungen, die damit einhergehen, nicht mehr zu tragen hat. Und dass wir hier eben eine Debatte mit Großbritannien haben, aber zuerst einmal natürlich auch eine Debatte innerhalb der unterschiedlichen europäischen Staaten, das ist ganz sicher. Und wie gesagt, Deutschland wird dort ganz sicherlich eine mitentscheidende Rolle spielen. Und wir wollen eine gute Lösung. Und je schneller wir sie bekommen können, umso besser. Und ja, die Begegnung mit Prinz Harry war inspirierend. Und ich kann nur sagen, es war mit jedem Satz und mit jedem Wort wirklich erkennbar, wie sehr, mit wie viel Herzblut er dieses Thema, insbesondere des Umgangs mit Veteranen, mit denen, die verletzt aus einem Einsatz zurückkommen, wie viel ihm das bedeutet, wie wichtig ihm diese Arbeit insgesamt ist und auch diese Invictus Games. Und insofern war das eine gute Dreiviertelstunde und vor allen Dingen natürlich auch eine große Freude, dass wir die Invictus Games 2022 dann auch in Düsseldorf stattfinden lassen können.
Thank you. Let's see whether we have questions in the top. Yes, please.
Oh, jetzt Fragen von oben. Hier und ganz hinten einmal.
UK Policy Think Tank Green Alliance. Ende dieses Jahres wird die wichtigste Klimakonferenz stattfinden seit dem Pariser Abkommen hier in Glasgow. Was sind Ihre Hoffnungen für die Klimakonferenz und wie würde Ihrer Meinung nach ein erfolgreiches Ergebnis aussehen? Und vielleicht noch eine kurze zweite Frage. Mit dem Brexit verliert die EU natürlich auch ein Land, was bisher stark zu Emissionsverminderung dazu beigetragen hat. Was sind die Konsequenzen für EU und Deutschland?
Sehr gut. Yes, please.
Hallo, Frau Kamm-Karrenbauer. Jonas Hirsch, mein Name hier oben.
Ja. Hallo.
Hallo. Ich habe eine Nachfrage zu Ihren Ausführungen, was die Stärkung der europäischen Säule innerhalb der NATO angeht. Was wären da Ihrer Meinung nach die besten konkreten Maßnahmen? Sind es politische Maßnahmen oder was wären Maßnahmen auf der Truppenebene oder bei der Beschaffungspolitik zum Beispiel?
Yes, please. Yes, in the back.
Nasser Kalawon, commentator on news on Deutsche Welle Arabic.
Ich komme aus dem Libanon und vor meinem Haus gibt es viele Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder. Und woher ich komme, aus der Stadt, da gibt es 800 Flüchtlinge. Deutschland hat auch viele syrische Flüchtlinge aufgenommen, 1 Million. Sie kennen bestimmt die Position der wichtigsten Akteure. Wie unterscheiden Sie sich von den russischen und iranischen Akteuren in Syrien? Und wie sieht es aus mit dem Wiederaufbau aus? Bei der ersten Frage ging es um Klimaschutz, die Klimakonferenz und wie der Brexit damit zusammenhängen könnte. Die zweite Frage, ja, da ging es darum, wie Sie die europäische Säule in der NATO sehen. Und die dritte Frage, da ging es um Syrien und die syrischen Flüchtlinge. Wie Sie wissen, der Libanon hat viele syrische Flüchtlinge aufgenommen, mehr als Deutschland sogar. Und was ist Deutschlands Beitrag? Was wäre Deutschlands Beitrag zur Umsiedlung? Und wie sehen Sie den russisch-iranischen Einfluss in Syrien?
Klimakonferenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir die Konferenz natürlich verknüpfen mit der konkreten Frage, wie weit die Vorstellungen und die Ankündigungen zum New Green Deal, die jetzt von der Kommission gemacht worden sind, schon konkrete Formen annehmen. Denn wir müssen diese europäische Ebene natürlich mit den nationalen Konzepten auch entsprechend verknüpfen. Ich wünsche mir von dieser Klimakonferenz vor allen Dingen auch klare Festlegungen, was das Thema Emissionshandel anbelangt. Wir haben jetzt gerade aktuell in Deutschland gesehen, dass wir entgegen der Vorhersagen mit Blick auf die Frage, ob wir die Klimaschutzziele einhalten können in den nächsten Jahren, besser abschneiden, weil eben auch der Emissionshandel Wirkung zeigt. Das entspricht unserem ordnungspolitischen Ansatz. Und das Klimapaket, das wir als Bundesregierung verabschiedet haben, setzt ja neben einer Reihe von Einzelmaßnahmen insbesondere auf den Einstieg in das System der entsprechenden Emissionshandels. Was sicherlich für die europäische Ebene und das betrifft sozusagen die Betrachtung der einzelnen Länder, was sie dazu beigetragen haben, wichtig ist, ist, dass es kein Konzept geben kann, das für alle Länder undifferenziert gleichermaßen angewandt werden kann. Wir haben etwa im Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich eine vollkommen unterschiedliche Ausgangssituation. Das Thema Energieerzeugung durch Kohle zum Beispiel spielt in Frankreich keine oder nur eine geringe Rolle, weil man dort auf Atomenergie setzt. Und deswegen ist die Frage, woher sollen die Einsparungen kommen, zum Beispiel auch eine Frage des Verkehrs. Aber im Vergleich zum deutschen Anteil ist natürlich der französische Anteil an der CO2-Produktion etwas geringer. Bei uns ist es so, dass wir zuerst einmal die große Aufgabe haben, auch aus der Kohle auszusteigen. Wir haben gerade heute die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern dazu getroffen. Und das ist eine große Verantwortung, ein hochindustrialisiertes Land gleichzeitig aus der Atomenergie und aus der Kohle herauszuführen. Wenn es gelingt, ist es ein tolles Modell für die Zukunft, aber es ist eine große Anstrengung und deswegen brauchen wir eben auch europäische Vereinbarungen, die ein Stück weit nationale Flexibilität mitgeben, dass man der jeweiligen Situation auch gerecht werden kann. was die EU Sicherheits- und Verteidigungspolitik insbesondere als Pillar in der NATO anbelangt, so ist das eine die Frage, dass wir unsere Sichtweisen und unsere Interessen ein Stück weit stärker aufeinander abstimmen und artikulieren. Ich will dies deutlich machen am Beispiel Afrikas, etwa der Subsahara und der Sahelzone. Es gibt viele in Deutschland, die sagen, was geht mich diese Zone an? Sie ist weit von uns weg. Darum brauchen wir uns nicht zu kümmern. Wenn man sich die Zone anschaut, sieht man implodierende staatliche Systeme, eine immer intelligentere und über Terrororganisationen und Staatsgrenzen hinweg agierende islamistische Terrorbedrohung. Wir sehen auch durch den Klimawandel ausgelöste Konflikte zwischen Nomaden und sesshaften Bauern. Wir sehen ethnische Konflikte, wir sehen große Armut, wir sehen große Wanderungswellen, und das alles findet in relativer Nähe zum europäischen Kontinent statt. Und deswegen ist es eine Zone, um die, das ist meine feste Überzeugung, wir uns kümmern müssen. Und es ist eher die Frage des europäischen Interesses als des ureigenen amerikanischen Interesses. Und was wir zurzeit in der Debatte um die Subsahara und die Sahelzone erleben, ist, dass wir von einzelnen Ländern Interessen haben, auch sehr unterschiedliche, das französische Interesse, insbesondere der Terrorbekämpfung, aber keine gemeinsame europäische Betrachtungsweise und keine gemeinsame auch politische Antwort, wohin wir in dieser Zone wollen. Diese politische Antwort brauchen wir aber, wenn wir in ein anderes Engagement, europäisches Engagement dorthin wollen. Und so etwas muss sozusagen in einer strategischen Runde der Europäer besprochen werden. Die zweite Säule, die dazu kommt, ist die Säule der gemeinsamen Ausrüstung. Wir geben als europäische Staaten insgesamt sehr viel Geld für unsere Rüstung aus. Das ist so. Und trotzdem arbeiten wir in vielen Teilbereichen nicht wirklich effektiv zusammen, weil jeder andere Systeme hat. Insofern sind große europäische Entwicklungsprojekte, Rüstungsprojekte von einem großen Vorteil. Auch die Frage, wie wir gemeinsam zum Beispiel über die Situation im Weltall und die Bedrohung, die auch durch Waffen aus dem Weltall kommen kann, wie wir dort gemeinsam reagieren. Und die dritte Ebene, ich habe eben die multinationalen Verbände genannt, ist dieses gemeinsame Verständnis. Man muss sehen, wenn wir innerhalb der NATO unterwegs sind, dann reden wir über Abläufe, über Prinzipien, die seit Jahrzehnten eingeübt sind, Kommandostrukturen, die eingeübt sind. Wenn wir im Rahmen einer internationalen Koalition unterwegs sind, wie jetzt im Irak mit dem OEA oder auch bei Übungen auf europäischer Ebene mit multinationalen Verbänden, haben wir immer noch zu stark die Situation, dass der jeweilige Partner auf nationaler Ebene noch einmal sich rückversichern muss, dass Prozesse noch nicht eingeübt sind. Also auch diese operative Ebene müssen wir stärken. Insofern haben wir hier drei Dimensionen, in denen wir stärker europäisch arbeiten müssen. Was das Thema Syrien anbelangt, so ist das Interesse und die Intention der deutschen Seite vor allen Dingen, dass wir die zuerst einmal katastrophale humanitäre Situation, die wir sehen, die wir ja schon seit geraumer Zeit sehen und die ja dazu führt, dass wir so viele Menschen haben, die auf der Flucht sind, dass wir helfen, diese katastrophale humanitäre Situation zu befrieden. Wir wissen, das wird am Ende nur gelingen, wenn es eine dauerhafte politische Lösung für Syrien geben kann. Im Moment findet in Syrien, das will ich hier so formulieren, oder ist Syrien leider auch das Feld für sehr unterschiedliche nationale Interessen, unterschiedliche Koalitionen, die auf dem Rücken insbesondere der Menschen in Syrien ausgetragen werden. Was konkret eine Frage ist, die sich ja gestellt hat und zu der ich mich ja auch geäußert habe, ist zum Beispiel die Situation, wie es in Zukunft in Nordsyrien weitergeht. Die Vereinbarungen, die getroffen worden sind zwischen der Türkei und Russland, da sind sich alle einig, können keine Vereinbarungen auf die Dauer sein. Wenn diese Region aber auch wieder so befriedet werden soll, dass Menschen, die etwa vor dem Assad-Regime in die Türkei geflüchtet sind, wieder zurückkehren können, dann brauchen wir für diese Region auch aus meiner Sicht unter internationalem Engagement, etwa des UNHCR, eben auch eine Sicherheit, dass die Menschen nicht in die Region zurückkehren und sehen sich den gleichen Bedrohungen durch das Assad-Regime wieder gegenüber. Und es muss sichergestellt sein, dass ihre Rückkehr auch freiwillig erfolgt und nicht Teil eines Umsiedlungsprogrammes ist, wie es von anderen Staaten betrieben wird, um etwa Kurden aus diesem Gebiet in andere Gebiete zu verbringen und einen Austausch, einen gewissen Austausch der Bevölkerung vorzunehmen. Diese Frage ist nicht geklärt und bisher steht eine politische Antwort darauf auch aus. Das ist einer der Gründe, weshalb die Kanzlerin ja hier am Rande des NATO-Gipfels zusammen mit dem E3-Format, also mit Boris Johnson und auch mit Emmanuel Macron, ein Gespräch unter anderem mit dem türkischen Staatspräsident geführt hat. Und dieses Gespräch soll im Februar auch fortgeführt werden. Denn so sehr wir zurzeit in den Irak schauen, so sehr wir zurzeit auch nach Libyen schauen, diese Situation ist noch nicht geklärt und sie bedarf weiter einer Klärung. Und ich glaube, auch das ist eine Frage, in der sich das E3-Format insgesamt organisieren und engagieren kann.
Okay, we'll take more questions. Maybe here, yes. There and then over here.
Thank you. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations hier in London. Frau Ministerin, Sie sprachen davon, dass Sie wollen, dass Großbritannien als privilegierter Partner an die EU-Verteidigungsanstrengungen angekoppelt wird. Mich würde interessieren, wie genau Sie sich das konkret vorstellen, also Ihr Ideal, was den europäischen Defence Fund angeht zum Beispiel. Und vielleicht noch spezifischer, könnten Sie sich vorstellen, dass das deutsch-französische FCAS-Projekt, das Kampfflugzeugprojekt, am Ende mit dem britischen Tempest zusammengeführt wird? Danke.
All right. Second question there. Yes, please.
Good evening, my name is Sophie Steyer. Guten Abend, Sophie Steyer. College und ich habe folgende Frage. Bald stehen in Deutschland Kommunalwahlen in Bayern und auch in Hamburg bevor und zum ersten Mal nimmt daran mit hoher Wahrscheinlichkeit Volt Deutschland, eine proeuropäische Partei und eine proeuropäische Bewegung teil. Und im Hinblick auf den Erfolg von Volt, welches erst vor etwa 2 Jahren gegründet wurde und schon im Europäischen Parlament vertreten ist, was sehr beeindruckend ist, dem Erfolg der Grünen in Deutschland und dem Diskurs über den Brexit, über die Klimakrise, würde ich Ihnen gerne folgende Frage stellen. Könnte es sein, dass die Zeit gekommen ist, dass sich die Volksparteien in ihrer konservativen Handlungsweise zurücknehmen und Platz machen für Innovation? Etwas, was meiner Meinung nach nur Parteien wie Volt bieten können. Dankeschön.
All right. All right. Yes, please.
Hi, I'm Gidon. I'm the China Foresight Coordinator at LSE Ideas. Inspirierende und auch erfrischend positive Rede. Meine Frage wäre, es gibt auf der Weltbühne im Moment, würde ich sagen, ein paar Probleme der wirtschaftlichen Sicherheit. Also the weaponization of the dollar wäre ein Exemplar, worüber LSE Ideas vor kurzem geschrieben hat. Ja. Und direkte Investitionen in Schlüsselindustrien ist ein Bereich, wo ich glaube, Deutschland sehr betroffen ist im Moment. Und meine Frage wäre, ob es in diesem Bereich Platz für deutsch-englische Zusammenarbeit gibt und wie das aussehen würde. Vielen Dank.
I have to admit, I didn't quite get the third question, but you got the...
Sie haben, ich muss gestehen, dass ich die letzte Frage nicht ganz verstanden habe, aber Sie haben das? Es tut mir leid. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also, eine Frage dazu, was es bedeutet, ein privilegierter Partner zu sein oder privilegierter Drittstaat, auch mit Blick auf den EDF. Dann eine Frage zu Kommunalwahlen und neuen Parteien. Ich möchte jetzt hier mal mein Privileg als Moderator nutzen. Sie haben einmal ein Interview gegeben mit Katrin Göring-Eckardt, glaube ich. Und wenn ich mich nicht irre, Waren Sie damals Ministerpräsidentin und hatten eine Koalition mit den Grünen und die Probleme dieser Koalition kamen nicht nur von den Grünen oder die Schwierigkeiten. Was halten Sie von einer schwarz-grünen Koalition auf Bundesebene? Halten Sie das für realistisch? Ich meine, wäre das vielleicht eine Innovation? Wir haben jetzt seit so vielen Jahren eine große Koalition.
Frage, die Sie nicht ganz nachvollziehen konnten. Und so wie ich sie verstanden habe, ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden, es ging um das Thema der Schlüsselindustrien, die sich internationalen Herausforderungen gegenübersehen. Diese internationalen Herausforderungen sind sehr unterschiedlicher Art und Weise. Dort, wo es sich um industrielle Produktionen haben wir Herausforderungen in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich mit Blick auf die Frage einer klimafreundlichen oder klimafreien Produktion. Was bedeutet das eigentlich? Wie müssen wir Verfahren, Produktionsweisen umgestalten? Aber eben auch mit Blick auf das Thema der Digitalisierung. Wir sehen beide Fragen zurzeit in einer sehr deutlichen Art und Weise als Herausforderung für eine unserer Schlüsselindustrien, nämlich für die Automobilindustrie. Denn sowohl ein Umstieg auf E-Mobilität als auch die Digitalisierung in den Prozessen, aber vor allen Dingen auch in der Frage, was ist eigentlich die Wertschöpfung an diesem Auto, also das Kommunikationssystem, das autonome System oder die klassische Ingenieurskunst beim Verbrenner, entscheidet eben über die Frage, wo die Wertschöpfung der Zukunft stattfindet. Und das sind zum Beispiel Industrien, bei denen wir durchaus gleichgelagerte Interessen und auch Situationen zum Beispiel mit Großbritannien auch haben. Und wo wir alleine schon durch die internationalen Verknüpfungen der Konzerne auch Zusammenarbeiten generieren. Ich sehe die Zusammenarbeit aber darüber hinaus noch in einem weiteren Feld. Wenn wir der Auffassung bin, und das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir zur Bewältigung der Fragen etwa des Klimawandels vor allen Dingen auch viel Kreativität und technologische Lösungen und Antworten brauchen, dann ist ja die Frage, wer kann im Grunde genommen, wer ist stark genug, sich der Erarbeitung dieser Lösungen für die Zukunft eigentlich zu stellen und diese auch der Welt zur Verfügung zu stellen, ist eine Frage, die sich insbesondere an die auch ökonomisch starken Länder wie Deutschland, aber auch wie Großbritannien richtet. Wir haben in Deutschland oft die Tendenz, manche Themen nicht diskutieren zu wollen. Etwa die Frage, wie wir eine steigende Weltbevölkerung ernähren wollen und gleichzeitig Klimaverträglichkeit schaffen. Wir ziehen uns oft aus diesen Debatten etwas zurück und ich bin der Auffassung, wir haben auch sicherlich unserem Anteil an der Welt unseren eigenen Wohlstand aufgebaut und es ist unsere Verpflichtung, hier auch aktiv zu werden, zu forschen, Lösungen zu entwickeln und sie eben auch der Welt zur Verfügung zu stellen. Und das würde ich mir im stärkeren Maße eben auch noch von uns wünschen und am besten gemeinsam mit anderen europäischen Staaten, zum Beispiel auch mit Großbritannien. Was die Frage der Zusammenarbeit anbelangt, privilegierte Zusammenarbeit. Wenn wir bei den Fragen des Zugangs zu Rüstungsprojekten, auch zu den Mitteln etwa eines europäischen Verteidigungsfonds, über die Drittstaatenregelung reden, dann bin ich der Auffassung, dass Staaten, die zwar kein Mitglied der Europäischen Union sind, aber Mitglied der NATO sind, anders behandelt werden müssen als Staaten, die weder das eine noch das andere sind. Also es gibt da aus meiner Sicht eine wesentlich größere Nähe. Und wir haben ja die Möglichkeit, auch bei europäischen Projekten, auch bei gemeinsamen europäischen Sicherheitsinitiativen für Drittstaaten zu öffnen. Das würde ich mir für Großbritannien wünschen. Und Sie haben ganz konkret FCAS angesprochen. FCAS, das ja parallel läuft mit MGCS, also sozusagen dem Land oder Panzer der Zukunft, wenn man so will, das Kampfflugzeug der Zukunft und der Panzer der Zukunft. FCAS, das zuerst einmal in der Initiative als ein deutsch-französisches Projekt startet, genauso wie MGCS, aber das sich am Ende natürlich auch europäisch öffnen soll. Wir haben jetzt schon bei FCAS das Interesse der spanischen Seite mit hineinzukommen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir am Ende möglichst viele europäische Partner auch haben, damit wir auch gerade bei diesen Kampfsystemen der Zukunft, zum Beispiel auch beim Thema Luftabwehr, eine der entscheidenden Fragen auch der für zukünftige Bedrohungen, wirklich auch ein gemeinsames europäisches Produkt und damit auch gemeinsame europäische Standards haben. Und ich glaube, dass eine solche Entwicklung geht ohne Großbritannien auch gar nicht. Und deswegen kämpfe ich sehr dafür, dass Großbritannien an diesen Entwicklungen auch entsprechend teilhaben kann. Jetzt zu den innenpolitischen Fragen. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch und danke für diesen gelungenen Werbeblock für Bolt. Das zeigt, dass Sie die Grundregeln des politischen Geschehens trotz der jungen, sozusagen Ihrer jungen Herkunft von Bolt, meine ich, schon sehr gut beherrschen. Sie haben eine These in den Raum gestellt. Sie haben die These in den Raum gestellt, dass die Volksparteien, so wie wir sie kennen, nicht innovationsfähig sind und dass sie konservativ im Sinne von strukturkonservativ sind. An beides würde ich ein ganz großes Fragezeichen machen. Und zwar deshalb, weil gerade in einer Zeit, in der die Interessen, ich habe eben kurz davon gesprochen, ja in einer Gesellschaft eher auseinanderdriften und wo es sehr schwierig ist, auch gesellschaftlichen Konsens auch wieder herzustellen, die Volksparteien aus meiner Sicht eine ganz wichtige Rolle spielen. Es gibt ja im Grunde genommen zwei grundsätzliche Ansätze, die man gehen kann. Man kann sagen, wir bilden im Grunde genommen viele kleine Gruppen. Man macht eine Bewegung wie in Frankreich En Marche, die sich vor allen Dingen konzentriert auf eine Führungsfigur. Bleibt immer die Frage, was passiert eigentlich mit der Bewegung, wenn die Führungsfigur scheitert. Man kann sagen, wir bilden ganz viele kleine sehr interessensgeleitete spezielle Gruppierungen und dann muss eben die Koalitionsverhandlungen das Gemeinsame ergeben. Das, was Volksparteien im besten Sinne des Wortes leisten, ist, dass sie ein Raum sind, der integriert sehr unterschiedliche Positionen. Das ist bei zunehmenden Fliehkräften in der Gesellschaft nicht einfach, als Parteivorsitzende weiß ich, ein Lied davon zu singen, aber der auch Positionen sozusagen in Ausgleich bringt, der einen Raum bietet für geordnete Diskussionen und nachher auch für einen Konsens im Sinne eines akzeptierten Kompromisses oder einer akzeptierten Mehrheitsentscheidung. Ein Beispiel, gerade heute aktuell die große Debatte im Deutschen Bundestag über die Frage der Organspende. Eine Debatte, von der ich mal sagen würde, in der CDU vielleicht 50-50, also wenn ich es rein in unserer Partei abstimmen würde, ich könnte Ihnen nicht genau sagen, welche der Lösungen den Vorteil hat. Aber das, was wir im letzten halben Jahr getan haben, ist, dass wir bis in die kleinste auch Vereinigung vor Ort diese Debatte unter zur Verfügungstellung von Daten und Fakten eben in einem geordneten Verfahren diskutiert haben und dadurch jetzt auch eine Situation haben, dass auch die Mehrheitsentscheidung akzeptiert ist. Und dass sich heute Partizipation, dass sich die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern gerade in der Kommunalpolitik sehr stark ändert, das weiß ich sehr gut. Ich komme selbst aus der Kommunalpolitik und in die Art und Weise, wie ich das noch erlebt habe, Anfang der 80er Jahre und wie das heute der Fall ist, die Zunahme von vielen freien Verbindungen auch, zeigt, dass sich etwas geändert hat. Aber in einer Zeit, in der eben auch viele Menschen bereit sind, sich temporär zu engagieren, ist eine, wenn Sie so wollen, altmodisch oder konservative Volkspartei als etwas, was auf langfristiges Engagement, auf strukturelles Engagement angelegt ist, durchaus ein Asset. Und wir konkurrieren gerne auch mit den neuen Bewegungen. Und gerade die Kommunalpolitik ist ein Feld, in dem viele neue Bewegungen auch entstehen, in dem sie Erfahrungen sammeln, manche bleiben, wie viele Freie Wähler in Landesverbänden, manche verschwinden auch wieder. Das ist sozusagen in der Souveränität der Wählerinnen und Wähler gelegt. Eins ist nur, und das gilt insbesondere für die Kommunalpolitik, Kommunalpolitik entscheidet sich immer sehr konkret an den Fragen, die wirklich vor Ort ganz konkret diskutiert werden. Es wird immer gesagt, wenn es jetzt um die Kommunalwahlen geht in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen, was ist der Bundeseinfluss, würde man sagen, der ist relativ gering. Da spielt vielleicht noch der Landeseinfluss eine Rolle, aber vor allen Dingen geht es wirklich um die Frage des Handlings vor Ort. Es geht sehr viel um den Einfluss von Persönlichkeiten. Es gibt nirgendwo so stark dieses Element der Persönlichkeitswahl wie in der Kommunalwahl, vor allen Dingen dort, wo sie noch Systeme wie Panaschieren und Kumulieren haben. Und insofern bin ich sehr gespannt auf die Kommunalwahlen in Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Und zur Ehrrettung der Kollegen aus Hamburg muss ich sagen, die würden natürlich weit von sich weisen, dass sie eine Kommunalwahl sind. Sie sind natürlich eine Landtagswahl, weil sie auch als Stadtstaat ein Bundesland in Deutschland sind. Weil ich morgen Veranstaltungen in Hamburg habe, muss ich das jetzt auch so sagen, sonst kriege ich da morgen Ärger. Und was das Thema Schwarz-Grün anbelangt, zuerst einmal gilt für die CDU, dass wir mit allen Parteien, die den gleichen demokratischen Grundkonsens und die gleichen Grundachsen wie wir zum Thema offene Gesellschaft, Westbindung, Wert der Individualität teilen, soziale Marktwirtschaft teilen, diese Grundwerte teilen, mit all diesen Parteien sind wir und müssen wir auch gesprächsfähig sein und müssen in der Lage sein, auch eine Regierung bilden zu können. Das schließt aus meiner Sicht die Linken aus, das schließt aus meiner Sicht die AfD aus, insbesondere auch die AfD aus, und da schließt die Grünen mit ein. Und wir haben ja in unterschiedlichen Ländern schwarz-grüne Regierungen oder grün-schwarze Regierungen. Wir haben Zusammenarbeit mit den Grünen, sei es unter der Flagge von Kenia oder unter der Flagge von Jamaika. Das heißt nicht, dass wir sozusagen politische Konkurrenten sind mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ansichtsweisen. Und dass man eben noch einmal unterscheiden muss, was macht die jeweiligen Parteien sehr grundsätzlich aus und schafft man es, und das ist aus meiner Sicht immer der Erfolgsfaktor für eine stabile Koalitionsarbeit, schafft man es, über den Zeitraum von 5 Jahren oder vielleicht auch länger angelegt, ein gemeinsames Projekt zu definieren, von dem man sagt, das ist das Ziel, was wir gemeinsam in unserer jeweiligen unterschiedlichen Sichtweise auf den Weg bringen wollen. Wenn man da genug Substanz hat, dann kommt man auch unter sehr unterschiedliche Sozialisationen hinweg. Ich habe immer spaßeshalber gesagt bei der Jamaika-Koalition im Saarland, dass das Asset, was es neben der Regierungsarbeit gab, war, dass ich glaube, es Begegnungen gab, Diskussionen, wo zum ersten Mal grüne Politiker überhaupt mit einem real existierenden CDUler zusammengetroffen sind und umgekehrt. Und das war für beide ein erhellendes Ergebnis und es hat sozusagen der Stärkung der demokratischen Mitte auf jeden Fall keinen Abbruch getan.
Let me just explain for the benefit of those of you who are not Germans. Most parties in
Die meisten Parteien in Deutschland sind verschiedenen Farben zugeordnet. Jamaika-Koalition heißt zum Beispiel Schwarz-Gelb-Grün. Also das ist eben eine Kenia-Koalition, eine Jamaika-Koalition und so weiter.
Wesentlich mehr zersplittert, sonst gehen uns allmählich die Nationalflaggen aus, unter denen wir die Koalition bezeichnen.
To describe the coalitions, exactly so. So we're going to go back upstairs, please. Yes, please, yes, please, and yes, please.
Hello, my name is Beth Warren and I work for The Economist.
Beth Warren. Ich möchte noch einmal bei deutscher Politik bleiben. Wie sieht es denn aus? Deutschland hat einen historischen Überschuss. Was bedeutet das wirtschaftlich in dieser Zeit?
Interessante Worte. Mein Name ist Alexis Borschek, ich bin Student hier an der Uni und meine Frage ist die folgende. Also es gab ja in den letzten Jahren mittlerweile schon immer mehr Berichte und auch Beweise über gewisse Vorfälle der Wahlmanipulation oder zumindest von Veränderungen der Spielregeln im Wahlkampf, sowohl hier in diesem Land als auch in Amerika. Inwiefern sind Sie besorgt, sowohl als Vorsitzende der CDU als auch als Mitglied der Bundesregierung, dass sowohl ausländische Kräfte wie zum Beispiel Russland als auch neue Technologien wie zum Beispiel das Microtargeting, was von Firmen wie Cambridge Analytica durch gemeistert worden ist, in Deutschland auch eine Rolle spielen können und auch problematisch werden können, sowohl für die Stabilität des Landes als auch für Sie als Parteivorsitzende.
Hello, Ugis Wotto from the University of Oxford.
Ich habe eine ganz kurze Frage. oder eine Bitte. Können Sie etwas sagen zu der jüngsten Entwicklung in Russland, zum Verfassungsbemühungen, die Verfassung zu ändern? Also eine Frage zu Exporten, zum Exportüberschuss von Deutschland. Dann eine Frage zur Wahlmanipulation und ob diese Ihnen Sorge bereitet, ob Sie befürchten, dass so etwas auch in Deutschland passieren könnte. Und dann eine Frage zum Präsident Putin und seinen Bestrebungen, die russische Verfassung zu verändern. Es ist noch nicht ganz klar, aber es scheint so zu sein, dass er damit für immer an der Macht bleiben möchte.
Ja, zwei Überschüsse. Wir haben den Exportüberschuss und wir haben auch mit Blick auf den Haushalt einen finanziellen Überschuss. Wir sind eine sehr exportstarke Nation. Es ist immer auch kritisiert worden, dass der Überschuss zu einseitig ist. Mir hat immer ein bisschen das Verständnis dafür gefehlt, wohin sozusagen oder wohin der Mehrwert, der Benefit bestehen soll, wenn wir an der Stelle schwächer werden, ob das mit Blick auf die Frage auch der sozusagen einer, sag ich mal, Lokomotivfunktion, das war etwas ein Begriff, den wir, glaube ich, in den 70er Jahren sehr intensiv immer diskutiert haben, ob das der sozusagen wirklich einen Vorteil bringt. Die Frage des finanziellen Überschusses ist eine, die zurzeit sehr heftig diskutiert wird. Zuerst einmal beweist es, dass man im Grunde genommen solide haushalten kann, mit Blick auf die Tatsache, dass Wolfgang Schäuble sehr lange Finanzminister war und dass er aus Baden-Württemberg kommt, kann man, glaube ich, sagen, dass man auch sehr sparsam haushalten kann und trotzdem auch durchaus wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Jetzt wird diskutiert, dass wir ganz sicherlich einen Nachholbedarf haben im Ausbau der Infrastruktur, der analogen, ganz klassischen, aber auch der digitalen, und das stimmt. Allerdings gehört zur Wahrheit in Deutschland zurzeit dazu, dass wir kein Problem haben vom mangelndem Geld, sondern das Problem, das wir haben, ist, dass wir in einer Art und Weise kompliziert geworden sind in unseren Abläufen, in der Bürokratie, in den Genehmigungen, dass wir das Geld zurzeit, ich glaube, jede Bundesbehörde, jedes Bundesministerium Geld auf der hohen Kante liegen hat. Das gilt auch für das Verteidigungsministerium, weil wir in unseren Projekten nicht schnell genug vorankommen. Die letzte große Beschleunigung und Vereinfachung von diesen Verfahren hat stattgefunden im Zusammenhang mit der Infrastrukturerneuerung, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, als Sonderprojekt Deutsche Einheit. Und das, was wir zurzeit diskutieren, gerade rund um die Umsetzung des Klimaschutzes, ist die Frage, ob wir Genehmigungsprozesse vereinfachen können. Ich will aber gleich dazu sagen, das greift natürlich dann oft in gewachsenes Umweltrecht ein, in gewachsene Bürgerbeteiligung ein. Und ein Stück weit gehört es auch zur Realität in Deutschland, dass zwar jeder ein hehres Ziel verfolgt, solange es nicht unmittelbar vor seiner eigenen Haustür gebaut wird, und dass die Deutschen, leider Gottes sage ich, eine sehr sicherheitsbewusste Gesellschaft sind. Das heißt, uns reicht es nicht, dass etwas zu 90% geregelt ist. Wir hätten es am liebsten immer zu 110% geregelt. Und am besten dann auch noch so dokumentiert, dass man auf jeden Fall schon mal weiß, wie man verklagen kann, wenn es nicht funktioniert. Und das führt leider dazu, dass wir zum Teil kompliziertere Verfahren haben, als das anderswo der Fall ist. Das ist im Moment der größte Hemmschuh. Wenn wir das knacken können, dann hätten wir für die nächsten Jahre gesehen auch genügend Mittel, um auch von der Infrastruktur einen guten Sprung nach vorne machen zu können. Was die Frage des Wahlkampfes anbelangt, ich will nicht sagen, es macht mir Sorge, aber ich betrachte es sehr aufmerksam. Denn wir erleben natürlich, dass auch gerade über die Möglichkeiten und über die sozialen Medien beeinflusst wird. Wir erleben es auf allen Ebenen. Ich war im vergangenen Jahr auf Einsatzreise in den baltischen Staaten. Und wir sind dort mit einem Verband, mit Panzern zum Beispiel in Litauen, wo Rahmen einer gemeinsamen Mission. Und als ich ankam, hat mir der Chef vor Ort gesagt, dass sie gerade 2 Tage vorher einen Vorfall hatten, wo im Netz Bilder aufgetaucht sind, ein Film aufgetaucht ist, der deutsche Panzer zeigt, die den jüdischen Friedhof in Kaunas schänden. Es hat sich herausgestellt, es war eine Fälschung. Wir wissen auch, dass sie von der russischen Seite hier lanciert worden ist. Aber es dauert Tage, bis das entlarvt ist, bis sozusagen aufgeklärt ist, bis alle Stellen informiert sind. Auch das ist heute eine Form von Bedrohung. Damit setzen wir uns auseinander. Und diese Art der Auseinandersetzung erleben wir auch im Wahlkampf. Im Moment beobachten wir sehr genau, was in den Vereinigten Staaten passiert. Ich glaube, die Vereinigten Staaten haben sehr viel gelernt seit der letzten Kampagne. Und insofern gibt es auch viele Berichte, dass auch Versuche zu manipulieren, zu hacken, heute sozusagen viel besser abgewehrt werden können, als das vorher der Fall war. Und was die Frage des Mikrotargeting und anderer Methoden anbelangt, so hängt das ein Stück weit davon ab, was Sie natürlich auch an rechtlichen Möglichkeiten als Partei in einem Wahlkampf haben. Und die sind in Deutschland, und das ist aus meiner Sicht doch richtig so, wesentlich eingeschränkter, als das zum Beispiel die Situation in den Vereinigten Staaten ist. Insofern können Sie manche Methoden, die entwickelt sind, bei uns auch so nicht anwenden. Aber wir stehen da in einem engen Austausch, zum Beispiel auch der Parteien untereinander, weil wir sagen, wenn wir wissen, dass mit Fake News gearbeitet wird und es taucht eine Meldung auf, die, ich sage mal, Empörung hervorruft, dann haben wir auch ein Stück weit verabredet, auch die Generalsekretäre untereinander, dass man zuerst einmal sich rückversichert, stammt das überhaupt von euch? Ist das original oder ist das lanciert worden, um eben Empörungswellen auszulösen? Und wir wissen mittlerweile, dass auch von ausländischer Seite sehr gezielt ganz unterschiedliche Kräfte, unterschiedliche Strömungen, Strukturen, also Radikale in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützt werden, eben mit dem Ziel, möglichst viel gesellschaftliche Unruhe auch herbeizuführen. Das ist eine klare Strategie, die wir von vielen Staaten sehen, unter anderem auch von Russland. Und damit gehen wir natürlich auch politisch um. Und das bringt mich zur letzten Frage zu Russland. Ich glaube, eins kann man mit Sicherheit sagen, es wird eine Verfassungsänderung, wie immer sie dann genau aussieht, in Russland nicht deshalb geben, weil der russische Staatspräsident auf einmal seine Liebe für demokratischere Prozesse und anderes entdeckt hätte, sondern ich bin bei Ihrer Einschätzung, meine Vermutung heute, es ist alles noch etwas unklar, aber meine Vermutung heute wäre, dass es vor allen Dingen darum geht, einen Weg zu finden, den Einfluss, ob formell in einem Amt oder hinter den Kulissen, sozusagen auch auf längere bis nicht sogar lange Sicht sicherzustellen. Also insofern sind wir gespannt, was da in den nächsten Tagen oder Wochen in Russland an Entscheidungen noch getroffen wird.
Okay, we'll take 2 more questions. That's all we have time for. Waltraud, please, and then, yes, please.
2 weitere Fragen, mehr können wir leider nicht schaffen.
Mein Name ist European Institute. Ich erforsche den Euroraum und Ihre ersten Äußerungen zur Reform der Europäischen Union wurden von den meisten Leuten, einschließlich meiner selbst, so gelesen als vor allem Zurückweisung französischer Reformvorschläge. Dabei ging ein bisschen unter, was Sie eigentlich glauben, an Reformen geleistet werden müssten, wenn zum Beispiel heute Italien in eine größere Krise käme. Glauben Sie, dass alles da ist, was man dafür braucht, oder bräuchte es noch einige Reformen? Und nur ein Hinweis, was das Problem der größeren Investitionen in Deutschland anbelangt. Wenn es so schwierig ist, Ausgaben zu tun für die Infrastruktur, wie wäre es denn, wenn Sie sich bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst etwas großzügiger zeigen würden und zum Beispiel Pflegekräfte in Altenheimen und so besser entlohnen würden?
Okay, there was 2 questions in one.
Das waren 2 Fragen auf einmal. Also wir haben dann doch 3 Fragen am Ende.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich bin aus dem University College London. Sie haben über die offene Gesellschaft geredet und wie wir das erhalten können. Machen Sie sich Sorgen über das, was in Polen und Ungarn passiert, und sollte die EU mehr Mechanismen in Zukunft haben, um Mitgliedstaaten zu bestrafen, die weniger liberal werden? Also eine Frage über die Zukunft des Euro, ob wir mehr Reformen brauchen in dem Bereich, wenn es so schwierig ist, Geld auszugeben für Infrastruktur, sollte man dann nicht die Gehälter im öffentlichen Dienst erhöhen? Und die letzte Frage bezog sich auf die offene Gesellschaft Ungarn, Polen und was die EU da machen kann.
Thema Euro und Euroraum. Danke nochmal für die Bemerkung, dass in der Tat in der Diskussion untergegangen ist, was eigentlich auch positiv gefordert worden ist. Wir haben ein Instrumentarium zur Bewältigung der Krise in 2009 entwickelt, beziehungsweise danach entwickelt, aber dieses Instrumentarium ist nicht so resilient, wie es für die Zukunft auch sein muss. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir natürlich mit Blick auf die Frage etwa der Risiken, wie sie sich im Zusammenhang mit der Bankenunion ergibt, auch zu weiteren Schritten kommen müssen. Das ist zum Beispiel eine Position, die Wolfgang Schäuble vertritt. Die Frage, um die es geht, ist die Frage, wann greift sozusagen diese Entwicklung und bis zu welchem Punkt muss das nationale Risiko entsprechend minimiert worden sein, bevor man in diesen gemeinsamen Mechanismus geht. Das Zweite, was wir aus meiner Sicht brauchen, ist mit Blick auf die Frage einer gemeinsamen Wirtschaftszone, wie sind wir eigentlich mit Blick auf europäisches Kapital aufgestellt? Denn wenn ich mir die internationale Bankenlandschaft anschaue, dann sehe ich nicht viel, was in Europa konkurrenzfähig ist. Und wenn eines unserer Anliegen ist, dass wir zum Beispiel auch nicht nur Start-ups, sondern auch den wachsenden jungen Unternehmen, den Unicorns, die für sich bewusst entscheiden, dass sie keine finanziellen Mittel zum Beispiel aus Vereinigten Staaten oder aus China, aus anderen Fonds haben wollen, weil sie diese Einflussnahme in ihren Aufsichtsgremien auch nicht wollen, häufig daran scheitern, dass sie schon gar nicht sozusagen aus Deutschland das entsprechende Kapital bekommen, aber oft auch nicht aus Europa. Und wenn wir sozusagen unseren Wirtschaftsraum vollenden wollen, dann brauchen wir an dieser Stelle eben auch eine stärkere Zusammenarbeit. Insofern, ja, wir haben noch nicht die Situation erreicht, dass alles wirklich krisenfest ist, dass wir alle Lehren gezogen haben. Aber ich will auch ganz deutlich sagen, bei aller Freundschaft auch zu Frankreich, und ich bin sicherlich als jemand, der von der deutsch-französischen Grenze kommt, aus dem Saarland, überhaupt nicht verdächtig, dass ich nicht in einer besonderen Art und Weise Frankreich gegenüber affin ist. Aber nicht jeder Vorschlag von Emmanuel Macron liegt im nationalen Interesse Deutschlands. Und zu einer vernünftigen politischen Diskussion gehört auch da eine differenzierte Betrachtung. Trotzdem hat er in vielen Impulsen auch recht. Und ich hoffe sehr, dass jetzt auch mit der Dynamik der neuen EU-Kommission wieder Bewegung in diese Diskussion mit hineinkommt. Was die Frage der offenen Gesellschaft und die Entwicklung in Polen und Ungarn anbelangt, so ist aus meiner Sicht der Grad oder die Frage, an was wir das messen, muss die Frage sein, inwieweit die Grundwerte und die Grundvereinbarungen, vertragliche Dinge, rechtliche Dinge, die in der EU für alle geregelt sind, eingehalten sind oder nicht eingehalten sind. Und ich glaube, heute oder zumindest in den nächsten Tagen soll es eine Abstimmung im Europäischen Parlament geben zur Einleitung der entsprechenden Verfahren. Und die EVP-Fraktion hat zum Beispiel angekündigt, dass sie geschlossen für die Einleitung dieser Verfahren auch stimmen will. Manfred Weber hat in seinem Europawahlkampf einen Vorschlag gemacht, wie man in Zukunft sehr viel schneller und vor allen Dingen auch unabhängiger sich mit der Frage dieser Vertragsverletzung, dieser existenziellen Verletzung auseinandersetzen könnte. Ich fand das einen sehr interessanten Mechanismus. Der ist sozusagen im Zuge des Wahlkampfs etwas untergegangen. Aber vielleicht ist es ein Vorschlag, den man nochmal aufgreifen kann, damit klar ist, diese Europäische Union ist eben eine Wertegemeinschaft. Sie ist nicht nur eine Gemeinschaft, bei der man aus den Programmen sozusagen einen Benefit schöpft, sondern sie ist auch eine Gemeinschaft, die verpflichtet. Niemand ist gezwungen worden, in die Europäische Union einzutreten. Aber wenn man eintritt, übernimmt man auch Verantwortung, Verpflichtungen. Und die müssen gerade für diese grundlegenden Fragen etwa der Unabhängigkeit der Justiz oder von Freiheit von Presse eben auch gelten, weil das wirklich konstitutiv ist für die Europäische Union. Und was das Thema Pflegekräfte anbelangt, das ist insofern berechtigt, weil wir mit Blick auf die Frage, wie die Anforderungen für die Zukunft sind im Pflegebereich, Blick auf die Demografie und zwar unabhängig davon, ob Sie von der stationären oder der ambulanten Pflege reden, ein Mehr, ein Vielfaches mehr an Menschen brauchen, die bereit sind, in der Pflege zu arbeiten. Und das ist unabhängig von der Bezahlung eine sehr erfüllende Aufgabe, auch eine sehr schwere Aufgabe. Sie hat sehr schwierige Arbeitszeiten und sie hat, ich habe mit vielen, auch als Ministerpräsidentin, mit vielen Auszubildenden gesprochen in diesem Bereich. Und es ist für viele, gerade junge Auszubildende, schwer erträglich, in einem Bereich zu arbeiten, der eben immer mit dem Tod des Menschen am Ende auch endet. Das ist für viele eine ungeheure Belastung, der sie sich nicht gewachsen fühlen. Also insofern ist das sowieso eine Herausforderung, diese Pflegekräfte zu bekommen. Und Pflege, insbesondere gute Pflege mit einem vernünftigen Betreuungsschlüssel, der Zeit lässt, auch wirklich menschliche Hinwendung zu haben, da müssen wir uns ganz klar sein, diese Pflege muss uns etwas wert sein. Und das bedeutet öffentliche Mittel, aber ehrlich gesagt, in Deutschland bedeutet es eben auch die Mittel der Pflegeversicherung. Und auch da haben wir oft eine Diskrepanz, dass wir sagen, ja, wollen wir alles, aber auf der anderen Seite die Debatte, wie wird es dann finanziert und wie gehen wir damit um, ist etwas schwieriger. Und deswegen erlebe ich gerade die entsprechenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Sektor, das sind dann oft Pflegeeinrichtungen oder auch, das gilt im gleichen Maße etwa Kindertageseinrichtungen, erlebe ich als sehr ambivalent, weil auf der einen Seite zum Beispiel auch gerade die Kommunen sagen, wir wollen diese Qualität, die Eltern fordern sie nach, aber auf der anderen Seite damit natürlich oft einhergehen dann auch steigende Kosten, die man den Eltern auferlegt, und das ist dann nochmal ein Problem. Und deswegen wird das aus meiner Sicht, wenn Sie mich fragen, welche soziale Frage wird in den nächsten Jahren in Deutschland die größte Herausforderung sein, dann ist es das Thema Umgang und Sicherung Alter, sowohl in dem Segment Rente, aber vor allen Dingen auch in dem Segment Pflege. Also insofern, bessere Bezahlung gehört auch dazu, aber noch vieles mehr. Und das wird ein Teil auch des öffentlichen Haushaltes beanspruchen.
Okay, so before I thank our speaker, let me make two announcements, please. Two requests, actually. My first...
Bevor wir uns bedanken bei unserer Rednerin, zwei Bitten an Sie. Bitte nehmen Sie die Kopfhörer nicht aus Versehen mit, sondern lassen Sie hier liegen oder geben Sie ab. Es ist wirklich teuer, die zu ersetzen. Bitte bleiben Sie sitzen, bis Annegret und ich den Raum verlassen haben, aus Sicherheitsgründen. So, zuletzt möchte ich mich bei Ihnen bedanken, nicht nur dafür, dass Sie hierher gekommen sind zur LSE, sondern dass Sie wirklich so direkt auf alle Fragen geantwortet haben und wirklich versucht haben, jede Frage einzeln zu beantworten. Das bekommt man nicht von jedem Redner, muss ich sagen. Also, vielen Dank nochmal. Ein großer Applaus für Sie.